auf Hausbesuch bei Stefanie Löw. Danke, dass ich kommen durfte in Ihr Atelier Stille Post. Warum heißt das eigentlich so?
Wir sind hier im Postgebäude in Schwabach. Auch unten im Erdgeschoss ist noch die Post vertreten aktuell.
Ich bin auch vorbeigelaufen an der Packstation.
Genau. Und wir sind hier im zweiten Stock. Und im zweiten Obergeschoss an den Fenstern steht ganz groß ein Schriftzug Stille Post. Das war eine Aktion von einer Künstlerin in Schwabach als die Ortung im Zeichen des Goldes. Also da passiert alle zwei Jahre eine wunderbare, riesengroße Kunstaktion mit vielen, vielen Künstlern und noch viel mehr Besuchern. Und diese Künstlerin hat diesen Schriftzug in Gold, wir sind hier in Schwabach, in der Stadt des Goldes angebracht.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Stefanie Löw, Kirchenmalerin, Restauratorin, Künstlerin.
Ich dachte ja, Stille Post kommt eben davon, dass ihr hier vielleicht stille Kunst macht und unten die Post abgeht.
Eigentlich geht wahrscheinlich hier oben mehr die Post ab. Bei uns ist es nicht so still, nein.
Welche Anteile haben denn die drei momentan in ihrem Leben? Die Kirchenmalerin, die Restauratorin, die Künstlerin?
Tatsächlich mache ich mir da immer wieder Gedanken drüber, weil sich das unglaublich vermischt. Ich würde sagen, im Winter ist die Kunst vertreten und im Sommer ist mehr die Restaurierung und die Kirchenmalerei vertreten.
Weil es da Wärme bräuchte?
Ja, geschuldet einfach der Temperaturen, weil ich in alten Häusern arbeite und da ist es meistens richtig, richtig kalt.
Ist die Restauratorin eigentlich nur ein Brotberuf, damit die Künstlerin auch da sein kann?
Nee, es mischt sich. Also es ist nicht ein Brotberuf, es ist wirklich ein, ich sage immer, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Es macht mir unglaublich Spaß und ich könnte auch nicht sagen irgendwie, dass die Kunst wichtiger ist oder die Restaurierung und die Untersuchungen, die ich durchführe, dass die weniger wichtig sind. Es ist alles wichtig in meinem Leben. Also ich mache Erfahrungen sowohl in der Kunst und ich mache die Erfahrungen genauso in der Restaurierung.
Zumal es ja vielleicht für die Restaurierung auch ein bisschen Künstlerin braucht, oder?
Auf jeden Fall. Also ich mache auch viele Farbkonzepte. Das sage ich den Leuten. Also ich werde angesprochen, ob ich nicht irgendwie Farben auswählen kann für ihr Gebäude. Egal, ob es jetzt ein historisches Gebäude ist oder auch ein neuerer Bau. Da darf ich dann Farben auswählen. Und da frage ich mich dann auch, ist es jetzt Kunst oder ist es jetzt Restaurierung? Oder was ist es eigentlich? Und von dem her, es mischt sich eigentlich immer, ja.
In Ihrem Atelier sehe ich ganz viele Kunstwerke von Ihnen. Darüber werden wir noch sprechen. Aber ich sehe auch eine Madonna, die auf einem Tisch ist, die, glaube ich, gerade die Restaurationsarbeit ist. Die kriegt einen goldenen Mantel. Darf ich mal sehen, wie das funktioniert?
Ja, gerne.
Gehen wir mal hin zur Madonna. Die ist Armlängen groß ungefähr, hat einen langen goldenen Mantel. Und Sie haben jetzt da am Tisch eine, ja, so eine goldene Folie. Sag ich jetzt als vollkommene Laien, da lacht sie.
Goldene Folie ist lustig, nein. Also wie gesagt, wir sind hier in Schwabach und das ist tatsächlich Schwabacher Blattgold. In diesem Fall ist es 22 Karat, Orangegold nennt sich das. So ein Blatt ist ein Zehntausendstel Millimeter dick, das ist jetzt loses Gold.
Also ein Zehntausendstel Millimeter, das ist ja hauchdünn.
Das ist hauchdünn und wenn man es gegen das Licht hält, dann kann man auch durchgucken. Also das ist wirklich sehr spannend und sehr schön, genau.
Und ich sehe schon, da haben Sie lauter kleine Streifen geschnitten. Was passiert mit denen?
Ich habe einen Anschießer, nennt sich das.
Schaut aus wie ein bisschen so ein Haarbürstle für einen Hund.
Genau, das ist aus Feenhaar, also aus dem Schweif von Eichkätzchen sozusagen, genau. Ob es jetzt immer noch so ist, das ist damals, habe ich das in meiner Ausbildung so gelernt, also genau.
Und da balancieren Sie jetzt dieses Goldblättchen und dann kommt es auf den Mantel drauf, oder?
Genau, also ich muss diesen Pinsel erstmal etwas statisch aufladen, vielleicht auch ein bisschen Fett von der Haut. Also ich reibe ihn an meinem Hals, lege ihn auf diesen Streifen, den ich geschnitten habe und dann versuche ich ihn genau an die richtige Stelle hin zu balancieren, dass alles abgedeckt ist. Da hatte ich einfach vergessen, den Kleber in Anführungszeichen drauf zu geben. Das wird jetzt nachvergoldet.
Ja gut, dass ich kommen bin, sonst wäre ja womöglich die Stelle nicht vergoldet worden.
Genau.
So wird die Madonna nach und nach wieder vergoldet, zumindest der Mantel von der Madonna. Ja, Sie haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, Schwabach, die Goldschlägerstadt, ne?
Das ist die Goldschlägerstadt, ja.
Gut, ein guter Ort, um Künstlerin zu sein?
Ja, Künstlerin kann man mit Sicherheit überall sein, auch im tiefsten Wald, wenn man alleine ist. Hier schleicht sich natürlich bei jedem, und das merke ich bei meinen Kollegen hier im Atelier, in der Ateliergemeinschaft, schleicht sich bei jedem das Gold ein.
Weil einfach die Stadt dann doch, der Ort irgendwie abfärbt, oder?
Ja, färbt ab. An allen Ecken kennt man da oder sieht man da Kunstwerke, und man ist einfach immer mit Gold umgeben. Und meine direkte Ateliernachbarin, die arbeitet eigentlich fast ausschließlich mit Gold.
9 Künstlerinnen und Künstler teilen sich dieses Atelier, aber jeder hat so seinen großen Raum. Es ist mitten in Schwabach. Wir haben einen richtig schönen Blick so übers Zentrum hier vom 2. Stock aus. Warum ist Schwabach überhaupt die Goldstadt?
Es gab hier schon immer die Goldschläger, das Zentrum eigentlich der Goldschlägerkunst. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, 2 Goldschlägereien sind noch existent. Es waren früher viel mehr.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Künstlerin Stefanie Löw fragen kann, was ist ihre Lieblingsfarbe?
Grün.
Sind wir weg vom Gold, warum grün?
Also grün ist die Natur, grün sind die Pflanzen, grün sind die Blätter an den Bäumen, grün ist das, was nach dem Winter wieder kommt. Ich mag den Winter auch, aber ich finde es bezaubernd, wenn ich sehe, dass das Grün wieder auftaucht.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2. Stefanie Löw. Papier aus Pilzen.
Wie bitte?
Ja, aus Pilzen kann man Papier gewinnen. Also man kann ja aus vielen Sachen Papier schöpfen. Man kann aus Pflanzenfasern Papier schöpfen. Natürlich aus Bäumen, wie unser gewöhnliches Papier mehr oder weniger hergestellt wird. Aber man kann eben auch aus Pilzen Papier schöpfen.
Darf ich mal eins sehen?
Ja, bitte. Hier.
Ui. Oh. Aha. Das sieht fast ein bisschen aus wie, jetzt werden Sie gleich wieder lachen, wie Pappmaché in leicht.
Ja, also es ist ja auch geschöpft. Ne? Bei Pappmaché ist Leim dabei, und hier ist es wirklich nur der reine Pilz. Da ist nichts, kein Zusatz, gar nichts.
Also es ist weiß, gräulich, wie so festes Papier einfach, aber halt nicht sehr glatt, ne?
Also man kann es auch glatt machen, wenn man es beim Trocknen beschwert, dann wird es auch glatter. Bei mir ist es so, ich möchte Kunst draus machen, deswegen lasse ich dem Pilzpapier im Prinzip das, was es machen möchte. Das, was passiert, passiert dann.
Wie kommt man überhaupt auf die Idee, aus Pilzen Papier herzustellen? Wie war da der erste Versuch?
Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Fachberaterin für essbare Wildpflanzen und habe mich sehr, sehr, sehr viel mit Pflanzen, Heilpflanzen, essbaren Wildpflanzen, Bäumen und so weiter beschäftigt. Und dann begann ich eben mit Pflanzen, dass ich die auf Leinwand drucke, dass ich sie sammle. Und von den Pflanzen ist es nicht weit weg zu den Pilzen.
Was wird aus diesem weißen gewölbten Papier?
Ich finde dieses Papier ja eigentlich schon, wie soll ich sagen, perfekt, fertig. Das
ist eigentlich schon Kunst.
Eigentlich ist es schon Kunst. Und ich mache das auch ganz gern, dass ich es auf eine Leinwand, auf eine weiße Leinwand nähe oder halt drauf hefte. Und dann überlege ich mir, gibt es noch was, was da fehlt oder was ich noch dazu setzen möchte. Und ich hatte natürlich begonnen mit Gold. Das Gold, weil die Pilze so wichtig sind, dass ich denke, dass Gold einfach dazu passt, zu den Pilzen. Und natürlich ging es dann auch weiter, zum Beispiel der Schopftintling, den kann man essen, wenn er jung ist, und wenn er älter wird, zerfließt er dann, oder wenn man ihn länger abgeschnitten hat, zerfließt er zu Tinte, deswegen Schopftintling. Und diese Tinte, mit der arbeite ich dann auch auf dem Papier zum Beispiel.
Das heißt aber, man muss schon viel Try and Error haben, oder? Also viele Versuche, die vielleicht dann auch nichts werden, um überhaupt rauszufinden, was macht welcher Pilz, oder?
Ja, Gott sei Dank, weil oftmals sind diese Fehler oder diese Probleme, die entstehen, eigentlich das, was interessant ist. Also man macht sich manchmal Gedanken und möchte irgendwo zu einem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Ziel kommen, und eigentlich sind dann die Irrwege und die Abwege das Ziel. Und das ist total schön. Kann man aufs Leben umsetzen.
Allerdings. Ich schaue jetzt gerade, während wir sprechen, über Ihre Schulter hinweg. Und da sind 2 Quadrate. Die haben einen dunkelblauen Untergrund.
Also das, was in der Mitte ist und was ein bisschen auch aussieht wie die Iris eines Auges oder vielleicht eine Qualle oder so, das sind Sporen von Pilzen. Wenn man die mit den Lamellen nach unten auf diese besagte dunkle, mit Tempera bemalte Leinwand legt, dann sporen die ab, die Pilze. Manche sporen weiß ab, manche braun. Das Myzel ist ja eigentlich der eigentliche Pilz.
Das Myzelium ist, glaube ich, das, was alles unten dann so wuchert, oder? Was viel, viel größer ist als der Pilz selber, also unten in der Erde.
In der Erde, genau. Es ist in der Erde, es verteilt sich da und eigentlich sind es nur die Fruchtkörper, die wir sehen. Und das Myzelium hat verschiedenste Farben und ist in der Erde und ist wirklich wunderbar. Wenn wir auf dem Boden laufen, auf dem Waldboden laufen, dann passieren da so viele Dinge, die wir überhaupt nicht erfassen können unter uns im Boden. Wir sind ja alle vernetzt, wir sind mit der Natur vernetzt, wir sind mit den Pilzen vernetzt, mit den Bäumen vernetzt. Und der Pilz bildet ja auch ein Netz im Boden. Und ich denke, das Wissen der Pflanzen, das Wissen der Pilze, das Wissen der Natur ist was, das können wir überhaupt nicht wissenschaftlich erklären, aber wir können es vielleicht erfühlen, wenn wir im Wald sind.
Also ich höre schon da ein großes Wissen raus, was Wildpflanzen betrifft. Sie haben eine Ausbildung gemacht, zusätzlich zur Restaurateurin, zusätzlich zur Künstlerin. War es Ihnen da langweilig?
Langeweile kenne ich schon lange nicht mehr. Aber bevor ich 50 werde, habe ich mir gedacht, mache ich noch irgendeine andere Ausbildung. Und da habe ich mich umgeguckt im Garten, im Wald und dachte mir, ja, das ist eigentlich das Wichtige und das ist eigentlich das, was mich interessiert und auch das, womit ich in der Kunst arbeiten möchte und bereits auch schon angefangen hatte zu arbeiten.
Aber auch unabhängig von der Kunst, Sie könnten jetzt im Wald 3 Tage, 5 Tage überleben?
Ich lebe viel aus dem Wald, sagen wir es mal so. Also ich hole mir wirklich Beeren, mache sämtliche Tees, stell Tinkturen her und natürlich die Pilze. Also ich gehe mit meinem Mann gerne in den Wald und wir sind immer total glücklich, wenn wir ein Abendessen sammeln.
Auch jetzt im Winter?
Ja, im Winter gibt es auch Pflanzen. Und zwar gibt es die Vogelmiere. Die wächst auch in jedem Blumentopf und die kann auch wirklich unterm Schnee wachsen. Schmeckt total gut nach wildem oder nach jungem Mais und lässt sich gut als Salat verarbeiten. Ja.
Was ist dann das Letzte, was Sie gesammelt und gegessen haben?
Ich schaue, was es gibt. Die Knoblauchsrauke war noch da, der Gundermann ist noch da. Und ich sammle halt dann das, was ich finde.
Und es kommt dann in den Salat rein?
Kommt in Salat, kommt in Smoothie, wird auch so einfach gegessen beim Waldspaziergang.
Sie haben, während Sie von den Wildpflanzen erzählt haben, Ihren Kopf ein bisschen gedreht und da stehen wir jetzt vor 9 Quadraten, die jeweils in Grün, da sind wir wieder bei Ihrer Lieblingsfarbe, aber natürlich in ganz verschiedenen Grüns viele verschiedene Blätter zu einem Kreis gemalt sind.
Gedruckt. Das ist ein Pflanzenselbstdruck. Ich habe die Pflanzen hergenommen, habe sie mit Farben eingestrichen und auf die Leinwand gedruckt.
Wenn es nicht gerade die Natur ist, wer oder was inspiriert Sie sonst zur Kunst?
Zur Kunst. Da gibt es einen ganz tollen, wie soll ich sagen, Ausspruch oder Gedanken von David Bowie. Ich bin auch ein großer David Bowie-Fan. Der meinte, also sinngemäß, dass man als Künstler das, was man in sich trägt oder die Fragen, die man in sich trägt oder die Gedanken, die man in sich trägt, nach außen bringen sollte oder dass der Künstler eben diese Gedanken nach außen bringt, um sich selber besser zu verstehen und dann letztendlich auch den Platz in der Gesellschaft besser zu verstehen. Ich finde es ganz toll und es stimmt auch. Also es sind wirklich die Gedanken und die Probleme und die Ideen, die ich in mir trage, die ich dann versuche in irgendeiner Weise nach außen zu bringen. Also ich habe mit einer Freundin und Künstlerkollegin vergangenes Jahr in Schwabach Wildtiere in die Stadt geholt als Zeichnung und deren Fährten in Gold auf den Boden gebracht. Also es sind, ich suche mir für meine Gedanken und für meine Themen suche ich mir ein Ausdrucksmittel, das mir dann liegt und das ich dann passend finde. Und das Thema, dass den Wildtieren der Lebensraum genommen wird, dadurch, dass wir sehr viel roden und sehr ausbreiten. Natürlich, wir brauchen Platz, das ist ganz klar, aber es wird natürlich auch die Landwirtschaft wird ausgeweitet, Bäume fallen, die Waldgebiete werden immer geringer, immer kleiner und die Tiere haben Nöte. Wir haben Nöte, ihr Fressen zu finden und haben auch Nöte, ihren Platz zu finden. Und die ziehen dann in die Städte. Wie oft sind Wildschweine oder Füchse, Dachse, alles Mögliche in den Städten, die sind natürlich nicht so offensichtlich da. Ne? Die suchen sich Plätze, an denen sie wenig gesehen werden und die leben unauffällig neben uns her. Ja? Und das wollten wir thematisieren, was natürlich auch ein sehr aktuelles Thema ist, natürlich bezogen auf die Wildtiere, aber auch als Fabel verstanden werden kann. Es gibt Menschen, die ihren Lebensraum verlassen müssen und zu uns kommen und auch ihren Platz hier suchen und Schwierigkeiten haben, den zu finden.
Jetzt haben wir einen ganz schön weiten Bogen geschlagen von David Bowie zu Geflüchteten. Und wir schlagen ihn wieder zurück, denn als hätten wir uns verabredet, habe ich natürlich einen Titel von David Bowie, einem großen Inspirator von Ihnen, den 10. Todestag. Den haben Sie, glaube ich, auch noch mal so seiner gedacht, oder?
Ja, natürlich. Also es ist wunderbar, dass man auf Arte, ARD, wie auch immer, in der Mediathek fand ich ganz viele verschiedene wunderbare Dokumentationen. Und das spült natürlich wieder die ganze Jugend hoch, als ich die Musik ständig gehört habe, was da passiert ist.
Dann gehen wir doch sowohl zu Ihrer Jugend als auch zu David Bowie. Was gibt's zum Titel Starman zu sagen?
Ist ja witzig. Also Starman ist eigentlich genau der Titel. Als ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe über diese Sendung, dachte ich mir, ja, wenn da Musik eingespielt wird, David Bowie, dann ist es, muss es Starman sein.
Das war jetzt aber wirklich nicht verabredet. Das hatte ich nicht geahnt.
Also zum einen, weil ich in einer David Bowie Band spiele oder gespielt habe und wir diese Platte, wo Starman, auf der Starman zu finden ist, diese Platte nachspielen. Das ist das eine. Und das andere, in der Dokumentation hatte ich letztens gehört, wie einer so lapsig gesagt hat, ja, da sitzt der Starman im Himmel, guckt auf uns runter, schaut sich die Welt an, ist ziemlich entsetzt, würde uns gerne sagen, hallo, mach doch was anders, aber wenn er runterkommen würde zu uns, würden uns die Köpfe platzen.
Dann haben wir ganz schön was anzuhören, während wir umziehen heute in unserem Gespräch, nämlich nach Kornburg, nicht so weit von hier. Da gibt es dann auch noch einiges zu erzählen. Und wir haben eine Bildergalerie für Sie angefertigt, wenn Sie die Kunstwerke auch sehen wollen, unter bayern2.de.
Starman waiting in the sky.
während dieser wunderbaren Musik von David Bowie sind wir umgezogen. Wir sind nicht mehr in Schwabach, in der Goldstadt, von der wir schon gesprochen haben, sondern sind umgezogen in den Süden Nürnbergs nach Kornburg.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2. Stefanie Löw lebt ohne Heizung.
Ja, wir sind in Ihrem Wohnhaus, Stefanie Löw, und da ist tatsächlich keine Heizung. Der Ofen ist angeschürt, wir haben Glück, es ist kuschelig warm. Warum leben Sie ohne Heizung?
Vor 3 Jahren ist unsere Gasheizung kaputt gegangen oder war dabei, kaputt zu gehen. Und wir hatten da Bedenken, wenn der Winter kommt und dann geht sie ganz kaputt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, was ist das andere Modell? Und dann haben wir uns besonnen und haben überlegt, ja, wir könnten das doch vielleicht schaffen, dass wir nur mit Holzscheiten heizen. Also wir haben auch keinen Pufferspeicher und nichts, sondern wirklich nur in der Küche eine Kochhexe oder Küchenhexe, wie es heißt, auf der man kochen kann, und im Wohnzimmer auch noch einen Ofen.
Eigentlich wie 1831, als dieses Haus entstanden ist, oder?
Ja, da hat man mit Sicherheit, also da gab es noch einen anderen Kamin wahrscheinlich, nicht den russischen Kamin, aber man hat da auch natürlich mit Holz geheizt. Und das Interessante, wir wussten ja nicht, worauf wir uns einlassen, aber das Interessante daran ist, dass wir oftmals auch zu faul sind, 2 Räume zu heizen und uns dann wirklich auf diesen einen Raum, diesen Küchenraum beschränken, wie es früher auch so war.
In dem sitzt man nämlich auch gerade und es ist ein bisschen fast wie in einer Berghütte, weil natürlich 1831, wir reden von niedrigen Decken, es ist sehr viel Fachwerkholz innen und wir sitzen hier wirklich in so einer Ecke, der Ofen knistert vielleicht ab und zu, hört man das vielleicht?
Ja, und wir kochen auf dem Ofen, das ist toll. Zonen kochen. Also man kann hier die Töpfe und die Pfannen hin und her schieben und hat dann verschiedene, man bekommt es irgendwann raus. Ich backe mein Brot selbst, auch in dem Ofen. Kuchen backen, man hat immer irgendwie warmes Wasser natürlich zum Abspülen, auch manchmal zum Waschen, wenn man jetzt nicht irgendwie duschen will. Und es ist eigentlich immer alles da und es ist die Wärme da und es ist eine ganz andere Wärme. Es ist wirklich toll. Aber ein Raum, ne, man beschränkt sich auf den einen Raum. Und dann, und das muss ich auch sagen, das ist mir auch nicht so bewusst geworden, wenn dann das Frühjahr kommt und es wärmer wird und man nicht mehr den Ofen anschürt, man macht die Tür auf und plötzlich wird der Raum riesengroß. Dann sitzt man nicht mehr so klein, eingemockelt vor dem Ofen, sondern plötzlich weitet sich alles und man weitet sich aus und man tritt raus. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung. Also da erfährt man, die Jahreszeiten erfährt man da. Das ist sehr essentiell, finde ich.
Naja, zumal ja jetzt im Winter, auch morgens ist es nun mal kalt, jemand muss aufstehen, muss einschüren. Es ist schon auch anstrengend.
Ja, es ist natürlich anstrengend. Man muss rausgehen, man muss die Asche rausbringen, man muss die Holzscheiten wahrscheinlich meistens auch noch hacken.
Wer macht das da?
Ja, machen wir beide. Also mir macht es auch Spaß. Ich finde es schön, mir gefällt es. Und dieses Holz reinholen und anschüren natürlich und warten, bis es dann warm wird. Das ist ja auch nicht gleich. Meistens sitze ich dann vorm Ofen und gucke ins Feuer. Aber es verlangsamt. Das ist auch wirklich schön in dieser unglaublich hektischen Welt, in der alles auf Arbeit und Effektivität und schnell und ne, das muss alles reibungslos sein. Plötzlich sitzt man da und muss sich um seine Wärme kümmern. Und das gibt natürlich ganz, ganz toll zum Nachdenken. Also da kommt man wirklich in Gedanken, wo man sagt, brauchen wir eigentlich so viel? Brauchen wir immer diese Hektik? Muss man immer alles neu haben, alles frisch auf dem neuesten Stand, die neuesten Klamotten, oder kommt zurück auf das Wesentliche und man lebt eigentlich viel glücklicher.
Schmeckt es denn eigentlich auch anders, wenn man auf einem Holzofen kocht?
Ich weiß es nicht. Also dazu müsste ich wahrscheinlich andere fragen. Es schmeckt den Leuten immer sehr gut, wenn sie eingeladen werden. Aber es schmeckt natürlich auch aus dem Grund anders, weil wir uns im Winter auf dieses Wintergemüse beschränken. Und im Sommer gibt es natürlich alles, was im Garten wächst. Ne? Auberginen, Zucchini, Salat. Und es schmeckt natürlich per se dann schon anders.
Also. Das klingt natürlich jetzt alles sehr ökologisch. Aber wir müssen auch Hand aufs Herz sagen, CO2-Ausstoß bei einem Holzofen ist jetzt nicht gering, ne?
Ja, wir haben natürlich den CO2-Ausstoß, wobei die Bäume natürlich nachwachsen. Das ist nachwachsender Rohstoff vom CO2 her. Aber wir haben auch den Feinpartikelausstoß, ne? Rußpartikel. Das haben wir natürlich auch. Also ganz ehrlich. Aber ich denke mir, wenn man sich beschränkt auf einen Raum und wirklich zu zweit, manchmal sind wir ja auch, wenn die Kinder da sind, sind wir auch zu mehreren in diesem Raum, dann hat man schon das Gefühl, dass es okay ist, was man macht. Aber es ist immer eine Abwägungssache und man kann nie alles immer richtig machen, aber man kann es versuchen.
Das ist das Haus der Oma. Sie sind nebendran groß geworden. Sie haben beschlossen, es mit ihrem Mann zu restaurieren. Wie sehr hat Ihnen eigentlich Ihr Beruf dabei geholfen? Sie sind ja Restauratorin.
Hat sehr viel geholfen, wobei ich muss sagen, vor 25 Jahren, als wir das Haus restauriert haben, war ich natürlich noch nicht mit dem Wissen und an dem Platz, an dem ich jetzt bin, aber ich freue mich eigentlich immer wieder, dass ich damals es schon gefühlt habe, mit welchen Materialien man arbeiten sollte und mit welchen Materialien auch ich arbeiten möchte. Einfach, weil es meine Leidenschaft ist. Es ging um Kalk, da habe ich dann, um Kalkkasein herzustellen, Quark reingeschüttet. Damals war es auch noch sehr, ja, neu und interessant für mich.
Aufgewachsen eben nebendran mit einer Schwester und mit Eltern, die was gemacht haben. Der Papa war eigentlich ja auch Künstler, ne?
Ja, mein Vater war auch Künstler. Eigentlich ziemlich klassisch in einem Haus, 1969 gebaut. Die Mutter Hausfrau und mein Vater war auch Musiker, war er. Also kein bildender Künstler, er war Musiker. Er hat viele Instrumente gespielt. Er war an der Musikschule in Schwabach, hat er unterrichtet und hat auch einen Privatunterricht gegeben. Hatte 5 Chöre und die Orgel gespielt, 50 Jahre in Kornburg in der evangelischen Kirche.
Wie sah denn dann ein typischer Sonntagmorgen aus in der Familie?
Für mich war der eigentlich ziemlich entspannt. Ich lag nämlich in meinem Bett im ersten OG und unter mir wurden die Lieder am Flügel geprobt. Also die Kirchenlieder habe ich gehört. Ich musste dann auch gar nicht in die Kirche gehen.
Das reicht, wenn man die hört. Und das stelle ich mir ähnlich kuschelig vor, wie wir jetzt hier so sitzen in dieser Ofenwärme. Was waren die Spielplätze? Wald, Wiese?
Ja, genau. Mit Freunden, Lager bauen, Rennen. Einfach nur außen. Immer außen. Außen, außen, außen.
Wie hat sich denn die künstlerische Ader gezeigt?
Relativ früh in der Schule, Kunstleistungskurs. Ich wurde geprägt von meinen Kunstlehrern. Ich fand die ziemlich klasse. Ich hing ihnen an den Lippen, tolle Sachen erzählt. Eigentlich genau das habe ich dann gespürt, dass es das ist, was mich im Leben eigentlich bewegt. Und wollte dann eben auf die Kunstakademie.
Und dann gab es die Idee, ich werde Lüftelmalerin. Das war ein Traum von Ihnen. Jetzt werden die Oberammergauer wahrscheinlich lachen. Aber hier in Franken ist diese Fassadenmalerei ja gar nicht so typisch. Wie sind Sie als Fränkin auf die Idee gekommen?
Also zum einen fand ich es schön, groß zu malen. Das ist natürlich ganz toll. Und mich haben Häuser schon immer interessiert. Ich fand Häuser schon immer toll. Die verschiedensten Häuser in den verschiedensten Ortschaften, verschiedensten Gegenden. Und natürlich diese ganzen Malereien fand ich super spannend und dachte mir, ich mache Lüftelmalerin. Gab es, wie gesagt, hier nicht. Und ich bin dann ausgewichen zur Kirchenmalerin.
Das hat mir warum dann nicht Lüftelmalerin? Das hätte Sie jemand ja sofort genommen. Sie hätten da ja direkt anfangen können. Aber das Heimweh war dann zu groß, oder?
Ja, ich dachte mir, nein, ich will in Franken bleiben. Ich bin hier groß geworden. Ich habe hier meine komplette Verwandtschaft und ich fühle mich hier einfach verwurzelt. Nach wie vor. Also ich finde es auch nicht, ich gehe gern auf Reisen, aber ich finde es auch jetzt nicht irgendwie problematisch, dass ich sage, oh, jetzt war ich noch nicht irgendwie 2 Jahre mal da. Nein, finde ich nicht. Ich bin gern in Franken.
Nebendran wohnen ja auch alle möglichen, ich glaube die Tante und die Cousine, Tanten. Also das heißt, wenn Sie einkaufen gehen hier in Kornburg ohne einen Ratsch, weil irgendjemanden in Ihrer Verwandtschaft werden Sie treffen, geht's wahrscheinlich nicht.
Ja, so ist es. Also ich werde aus der Verwandtschaft jemanden treffen. Dadurch, dass ich in einer Initiative bin, wir retten ein altes Haus im Nachbardorf, ist es jetzt auch nochmal mehr. Es ist interessant.
Erinnern Sie sich noch an das erste Kunstwerk, das Sie umgehauen hat, wo Sie sich gedacht haben, das kann Kunst?
Das erste Kunstwerk, das kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich erinnere mich immer noch, genau, da war ich auch schon älter natürlich und waren auch die Kinder schon da, aber ich war in Madrid und habe die Guernica von Picasso gesehen und da stand ich dann wirklich tränenüberströmt da und habe mir das Bild angeguckt, weil wir in dem Urlaub oder auf der Reise vorher in dieser Ortschaft Guernica waren und da hatte ich einen direkten Zusammenhang, also man hat ihn ja gesehen, er war ja dann da und da muss ich sagen, das hat mich unglaublich berührt. Da ist die Geschichte, da ist natürlich das Bild, die Malerei ist da, die Geschichte ist da, alles vereint sich da und strömt auf einen direkt ein, was wir Menschen können, positiv wie auch negativ.
Die Restauratorin, die haben wir schon kennengelernt, die Künstlerin auch, aber ihr Steckenpferd noch nicht so ganz. Das ist nämlich Befunduntersuchung von alten Häusern, das klingt ziemlich medizinisch.
Manchmal ist es sogar ein bisschen medizinisch, kann man sagen, weil ich mit dem Skalpell arbeite an der Wand. Aber es geht um Bauforschung und Befunduntersuchung. Das heißt, wenn ein altes Gebäude, ein historisches Gebäude renoviert werden soll oder restauriert werden soll und möglicherweise steht schon seit 20 Jahren leer und keiner hat sich dafür mehr interessiert, dann werden Restauratoren gefragt, ob sie sich des Hauses erstmal annehmen können und mal gucken, was da los war. Welche Wände aus welcher Zeit sind, welche Türen, welche Fenster noch historisch sind und die Abfolge der Farbschichten an der Wand. Ob es mal gestaltet war, ob Malereien dran waren oder ob es monochrom gestrichen war, ob es vielleicht verschwärzt ist. Wo war in dem Gebäude die historische Küche mit dem offenen deutschen Kamin? Wann wurde der russische Kamin eingebaut? Das ist der Kamin, den wir jetzt kennen. Schmal und lang, übers Dach hinaus. Und ja, es sind noch alte Bodendielen da und so weiter und so fort. Und das ist ein bisschen wie ein Krimi eigentlich. Man liest ein Krimi, man erfährt auch die Archivalien, wer hier gewohnt hat. Vielleicht war es ein Pfarrhaus, die ganzen Pfarrer, die hier gewohnt haben. Man sieht auch, was, wer, welchen Geschmack jemand hatte, ob die Wände knallblau waren oder knallrot oder mit Mustern oder ganz einfarbig, monochrom. Und das kann man da alles ablesen. Und das ist wirklich, das ist eine Geschichte, die man dann erzählt. Also ich schreibe dann, obwohl ich kein Computermensch bin, ich schreibe dann diesen Befund, das nennt sich auch Befund, schreibe ich dann ganz gern nieder, weil man erzählt eine Geschichte, die Geschichte des Hauses. Und das ist ganz spannend. Also ich finde diesen Job ganz spannend. Und vor allem auch, wenn man in verschiedensten Gegenden in Bayern unterwegs ist. Ich bin viel in der Oberpfalz. Ich bin im Eichstätter Raum und natürlich hier im Nürnberger und Fürther Raum. Und da sind die Häuser komplett unterschiedlich gebaut. Wir haben in Eichstätt haben wir diese Solnhofer Platten. Das sind Kalksteine oder diese Kalkplatten, die Wände aufgeschichtet, ganz dick, kleine Fensterchen drinnen, der Dachstuhl, weil Platten belegt, ganz schwer mit Eichendielen und Eichenstämmen. Und da liegen dann Zentimeter oder fast 30 Zentimeter dick diese Platten drauf. Dann haben wir in Spalt diese Hopfenhäuser, eher spitz mit den Hopfenböden. Und hier in Franken eben diese kleinen Häuschen hier außen in Kornburg in der Stadt, diese mondänen Jahrhundertwendehäuser mit den Bemalungen. Also das ist unglaublich spannend und man kann wirklich sehen, die Leute haben damals mit dem gearbeitet, was sie zur Verfügung hatten, was um sie herum war. Dann hatten wir den 30-jährigen Krieg, danach war das Holz rar, da musste mehr mit Stein gebaut werden. Also das sind so, ich bin keine Kunsthistorikerin, ich habe das nicht studiert, hatte angefangen, aber habe es nicht fertig gemacht. Aber das ist gelebte Kunstgeschichte, finde ich. Und da kann ich mir jede Einzelheit merken.
Ich merk's. Das waren wirklich jetzt viele Einzelheiten. Mit anderen Worten, Sie kennen sich im fränkischen und bayerischen Raum sehr gut aus, was Haussubstanzen betrifft. Aber Sie haben eines Tages auch eine Reise nach Marokko gemacht, die ein bisschen länger gedauert hat, auch dauern sollte. Die Idee kam von Ihrem Sohn.
Mehr oder weniger. Mein Sohn ist nach Amerika gegangen, um ein Highschool-Jahr da zu machen. Er war 15, als er los ist, wurde dann gleich 16. Also war mit 16 in Amerika. Und dann haben mein Mann und ich haben uns angeguckt und gesagt, wieso gehen wir nicht auch weg, wenn er weg ist? Und das haben wir dann gemacht, schnell entschlossen. Work away, das ist für Kost und Logis 5 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche arbeiten bei Menschen, die gerne jemanden aufnehmen und die auch Arbeit haben. Haben wir dann gelebt und gegessen und diese Menschen kennengelernt.
Und eben auch Häuser renoviert.
Und eben auch Häuser renoviert, zum Beispiel in Marokko. Das war unser erstes Ziel, ja, genau.
Jetzt kommt uns noch die Katze besuchen. Du findest es auch gemütlich hier, glaube ich, ne? Wenn wir von Marokko sprechen. Das heißt, es waren dann so alte Berberhäuser oder wie kann ich mir das vorstellen, die Sie da renoviert haben?
Genau, das war ein altes Berberhaus. Man kann sich vorstellen, eine riesengroße Mauer außenrum und innen unterteilt von Wänden, Lehmwänden. Natürlich auch nur das, was quasi in der Gegend zu finden ist. Und die gehen natürlich auch mit der Zeit kaputt, diese Gebäude. und durch den Regen. Ab und zu regnet es ja auch mal in der Wüste, wird dieser Lehm, die sind aus Lehm meistens abgewaschen, und wir hatten die Möglichkeit, dann mit Stampflehm und Stroh eins der Häuser wieder aufzubauen. Also wir haben da gewohnt, weil es war eine Frau aus Paris und das Gebäude war von ihrem Großvater und sie kam dahin zurück und hat eben Leute gebraucht, die ihr geholfen hatten. Mit Tieren, mit Pferd, mit Kuh, mit allem drum und dran, mit Hühnern haben wir dann da in diesem Berberhaus gelebt und gearbeitet, und dann stand mal die Kuh im Wohnzimmer und das Pferd hat uns das Stroh weggefressen, das wir eigentlich für die Mauern verwenden wollten. Es war spannend.
Das klingt sehr abenteuerlich. Haben Sie von dieser Reise, die ja mehrere Monate gedauert hat, auch Inspiration wiederum für Ihre Kunst, oder hat die Künstlerin da direkt auch weitergearbeitet, vielleicht sogar?
Inspiration ist immer da natürlich. Und wir haben, oder ich mache immer Reisetagebücher. Ich bin weniger diejenige, die viel fotografiert, schon auch, aber die meisten Eindrücke möchte ich gerne in Tagebüchern, Reisetagebüchern, gezeichneten Tagebüchern festhalten. Und das mache ich regelmäßig, habe das da auch gemacht. Und ja, das ist natürlich eine ganz spannende Sache, wenn man das dann wieder ansieht. Und die Inspirationen sind natürlich da. Man sieht, man riecht was anderes, man sieht was anderes. Die Gebäude sind anders, das Leben ist anders, es ist langsamer, es ist einfacher. Und das nimmt man alles natürlich mit, trägt es mit nach Hause. Und wie gesagt, das Innere ist dann da und möchte dann in irgendeiner Weise nach außen. Und man lernt über sich, man lernt über andere Kulturen dann noch mehr kennen, wenn man das nochmal so erlebt, indem man es in Kunst verarbeitet.
Stefanie Löw in 1:1, der Talk auf Bayern 2. Und die Katze Louis, die neben uns schnurrt und sich's auch gemütlich macht in diesem Haus von 1831, wo der Ofen eingeschürt ist. Was ich sehr gut finde, denn jetzt wird's gleich kalt, was nicht an der fehlenden Heizung liegt.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft Stefanie Löw. Eisbaden im Jägersee.
Könnte eine Kunstperformance sein, ist es aber nicht, oder doch?
Nein, es ist keine Kunstperformance. Es ist was, das habe ich mit einer Freundin, mit einer sehr guten Freundin begonnen, letztes Jahr, zweimal die Woche ins kalte Wasser zu gehen.
Und dieses kalte Wasser ist in Feucht, nämlich der Jägersee?
Genau, am liebsten in Feucht am Jägersee. Es ist schön einsam, man kann da nicht direkt mit dem Auto hinfahren, es ist nicht so überlaufen, wenige Leute. Und man nimmt sich, oder wir können uns da schön Zeit nehmen. Es ist eine unglaublich tolle Optik, es sind viele Wildvögel da und der See ist einfach toll.
Und da gehen Sie auch jetzt im Winter rein?
Jetzt im Winter ist es schwierig, weil es ist natürlich vereist. Es ist eine dicke Eisschicht. Wir haben am Anfang immer mit einer Axt uns ein bisschen einen Weg reingebahnt. Aber jetzt, wenn alles vereist ist, dann gehen wir gerne in die Rednitz.
Aber kalt bleibt's.
Ja.
Ich stelle mir das so ein bisschen ungemütlich vor, so vor allem, wenn es dann so langsam in die Bauchgegend kommt und immer tiefer wird.
Ja, ungemütlich. Also es ist einfach kalt. Es ist wirklich kalt. Und das Interessante, also es gibt ja da, es ist ja momentan sehr angesagt. Das machen viele Leute, was ich gut finde, weil das ist wirklich eine tolle Sache. Also ich habe das Gefühl, es nordet mich immer wieder ein. Also ich gehe ins kalte Wasser und in dem Moment, wo ich in dem kalten Wasser stehe, sind alle Gedanken weg. Alles. Egal, was es ist. Ob man schlechte Gedanken hat, gute Gedanken, sich Sorgen macht, egal was es ist einfach weg. Es ist nur kalt, es ist nur da, es ist das Wasser und ich. Und es ist auch kein Contest irgendwie, man muss auf den Körper hören. Na, manchmal geht's länger, manchmal geht's, keine Ahnung, nur 5 Schwimmzüge, manchmal sind es 30 Schwimmzüge. Das ist je nach Verfassung und je nachdem, wie man sich fühlt. Und das ist auch was, man fühlt sich einfach, also man muss sich da fühlen. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung.
Aber wie ist es dann, wenn man rauskommt? Fühlen Sie sich da wie neu geboren und wie wird man vor allem wieder warm?
Das ist eigentlich das noch bessere Gefühl, wenn man rauskommt, weil dann ist es nämlich plötzlich warm. Also dann ist es nicht mehr so richtig kalt und dann gibt es einen Tee. Wenn es dann kalt wird, es wird dann schon wieder irgendwann kalt. Wenn es dann kalt wird, gibt es einen Tee und man zieht sich warm an und man ist unglaublich leicht. Es ist so eine, ja, also ich fühle mich dann leicht wie eine Feder und es ist toll, wir standen schon da, die Doris und ich, und haben gesagt, ach, sind wir schön. Es ist was Befreiendes. Es ist wirklich was wunderschön Befreiendes.
Wow, vielleicht muss ich es doch mal ausprobieren, aber ich weiß noch nicht. Ja, weil ich gerade auch vorhin gefragt habe, es könnte eine Kunstperformance sein, aber in der Tat, Sie haben ja zum Beispiel auch schon Kunstperformance im Kochen gemacht.
Kunst und Kochen, ja, habe ich auch gemacht. Im Kochen, also wir haben ein Essen ausgerichtet, einmal in Erlangen, im Rahmen des Poetenfestes, ein Abendbuffet mit Musik. Wir haben uns auch mit einem Tisch in die Ostermeier-Passage in Nürnberg gesetzt und haben da gegessen.
Schade, dass ich da nicht zufällig vorbeigekommen bin, weil da wäre ich eingeladen worden zum Fondue-Essen.
Ja, ganz genau. Wir haben die Leute eingeladen. Wir haben gesagt, setzt euch hin. Und es war kalt auch noch. Setzt euch hin und esst mit uns. Weil im Essen trifft man sich, redet man, man spricht, man fühlt Gemeinschaft, man isst das Gleiche, man fühlt in dem Moment das Gleiche, man schmeckt das Gleiche. Man riecht das Gleiche und irgendwo ist da sofort eine Gemeinschaft da und man kann anknüpfen miteinander. Es ist eine Verbindung sofort da.
Aber wo ist dann der Unterschied zu, ich lade ein zu einem Essen und es wird Kunst?
Ja, da sind wir aber, glaube ich, bei der Grundsatzdiskussion. Was ist Kunst? Das ist die große Frage. Also was ist Kunst? Ist es Kunst, sich hinzustellen und in den Boden reinzufühlen? Oder ist es immer nur dann Kunst, wenn ein Kunstwerk entsteht? Ist es Kunst, wenn Gemeinschaft ist? Ist es Kunst, wenn man versucht, andere zu verstehen oder versucht, seine Ideen an andere heranzubringen? Letztendlich ist es ja nichts anderes, ne? Ob ich jetzt im Museum stehe und ein Kunstwerk betrachte, dann frage ich mich auch, was wollte, oder das ist ja immer diese typische Frage, was will der Künstler uns sagen? Und so setze ich mich mit jemandem an den Tisch und erkläre ihm, was der Künstler zu sagen hat. Vielleicht ist es das. Das ist eine lapsige Erklärung, aber ja, so hat es auch mit dem Essen seinen Kunstcharakter.
Jetzt sind so viele große Fragen zum Ende dieser Stunde. Da können wir jetzt lange drüber nachdenken. Vielleicht doch noch eine letzte Frage. Sie haben ja gesagt, ich will anregen und aufrütteln mit meiner Kunst. Wo ist Ihnen das zuletzt gelungen?
Auf alle Fälle in Schwabach bei der Ortung, als wir diese Wildtiere auf die Häuserwände gezaubert, gezeichnet haben. Da ist es gelungen, da sind wir auch viel in Kontakt getreten mit Menschen. Es ist aber auch wirklich, ich weiß es nicht, es vermischt sich ja immer die Kunst und Restaurierung. Aber auch da ist es mir jedenfalls sehr wichtig, mit Menschen zu reden und zu sagen, hör zu, nehmt die historischen Materialien, verwendet das, was da ist, was ökologisch ist. Es braucht alles mehr Zeit. Bei dem Thema waren wir ja schon, Zeit, den Ofen anzuschüren. Die Materialien brauchen mehr Zeit zum Trocknen. Aber das ist dann auch so die Frage, was ist wirklich wichtig? Und das ist eigentlich was, was ich auch rüberbringen will, sowohl in der Kunst, wenn ich mit Pilzen oder mit Pflanzen arbeite, aber auch wenn ich mit Bauherren oder Architekten spreche und meine Lieblings, in Anführungszeichen, Lieblingsmaterialien auf den Tisch bringe.
Die da sind?
Kalk, Ölfarben, Leinölfarben, Kalkputze, Holz und alles, was die Natur uns geben kann. Genau, auch für die Häuser.
Unter bayern2.de, da finden Sie eine Bildergalerie. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich Ihr Gast sein durfte, Stefanie Löw, in Ihrem Haus und im Atelier in Schwabach. Und dass Sie mein Gast waren in 1:1 der Talk. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Das war wunderbar. Es war sehr spannend und ja, schauen wir mal.
Und Anja Scheifinger verabschiedet sich neben einer schnurrenden Katze, Louis, und ganz nah am knisternden Ofen.